Dann stelle ich Ihnen mal die Gäste meiner heutigen Sendung vor. Zunächst Angela Friederici, schönen guten Abend. Sie hat Germanistik, Sprachwissenschaften, Linguistik und Psychologie studiert, forscht am MIT in Cambridge und ist seit 1994 Gründungsdirektorin der Abteilung Neuropsychologie des Max-Planck-Instituts für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig, wurde unter anderem auch mit dem Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft ausgezeichnet. Dann begrüße ich Rosemarie Tracy, schönen guten Abend. Lehrt und forscht am Lehrstuhl für Anglistische Linguistik an der Universität Mannheim. Schwerpunkte ihrer Forschung sind Spracherwerb und Mehrsprachigkeit. Sie gründete unter anderem auch die Mannheimer Forschungs- und Kontaktstelle Mehrsprachigkeit. Und ich begrüße Peter Bieri. Guten Abend.
Guten Abend.
Philosoph an der FU Berlin, Autor des philosophischen Bestsellers, muss man sagen, das muss man erstmal hinkriegen, Das Handwerk der Freiheit. Er ist aber auch noch in der zweiten Funktion hier, nämlich als Schriftsteller, als erfolgreicher Schriftsteller. Seine bislang drei veröffentlichten Romane sind Bestseller, darunter Nachtzug nach Lissabon und jetzt Anfang Mai erscheint bei Hansa das neue Buch, die Novelle Lea. Frau Friederici, man spricht ja von der Bienensprache. Manche Leute sagen auch, Musik ist eine Sprache. Hat das mit dem, was Sie erforschen, was zu tun? Können Sie da eine Verbindung herstellen?
Ja, ich glaube, es liegt wirklich daran, wie wir Sprache definieren. Also wenn Sprache bedeutet Kommunikation, dann haben Bienen natürlich eine Sprache, weil sie miteinander kommunizieren. Ich glaube, wenn wir über menschliche Sprache reden, dann meinen wir ein ganz bestimmtes Grammatiksystem, was alle Sprachen der Welt haben, alle natürlichen Sprachen der Welt. Und ich glaube, das ist das, was Sprache ausmacht. Bedeutung in einzelnen Wörtern können letztendlich also auch ohne eine Grammatik kommuniziert werden. Die Frage nach der Musik ist ein bisschen komplizierter. Vielleicht kann man es folgendermaßen formulieren. Auch die Musik hat eine Syntax, hat eine Grammatik. Und sofern wir uns jetzt anschauen, inwieweit das Gehirn diese Grammatik der Musik verarbeitet und das vergleichen damit, wie das Gehirn die Grammatik der Sprache verarbeitet, da sehen wir ganz große Ähnlichkeiten in den Hirnaktivitäten. Punkt ist, Grammatik ist das, was die Sprache ausmacht.
Grammatik im weitesten Sinn verstanden als Struktur, als Ordnung.
Weil nur die Ordnung im Grunde genommen die Beziehung zwischen den einzelnen Wörtern in einem Satz richtig stellen kann, wenn man so will. Nur die Ordnung sagt uns letztendlich, wer tut was wem, wenn ich einen Satz zu verstehen habe.
Einverstanden, Herr Bieri?
Ja. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie die Art von Auskunft oder Information, die wir gehört haben, zu den Fragen, Sprache betreffend, in Beziehung zu setzen ist, die mir vertraut sind. Also, wenn wir von Sprache reden, reden wir unter anderem von Regeln. Wir reden davon, dass wenn jemand eine Sprache kann, dann beherrscht er ein Regelsystem. Das muss er nicht ausdrücklich tun, sondern implizit, wie Sie auch irgendwann mal gesagt haben. Also Stichwort Regel. Zweites Stichwort: Wenn jemand Sprache versteht und die Bedeutung von Wörtern versteht, dann geht das nur, wenn er mit den Wörtern etwas tun kann. Also die können eingebettet sein in den Handlungskontext. Dann haben wir die Idee, Bedeutung entsteht dadurch, dass Menschen mit Zeichen, Lauten oder Kreidestrichen oder so einander etwas zu verstehen geben wollen. Das heißt, die beziehen sich auf die Gedanken und die Absichten der anderen, die sich wieder auf meine Gedanken und Absichten beziehen, sodass wir miteinander gedanklich und was die Absicht anlangt, verschränkt sind. Und schließlich, wir kennen die Bedeutung eines Satzes eigentlich nur dann, wenn wir entscheiden können, ob er wahr oder falsch ist. Wenn Sie sich jetzt diese Stichworte alle, Regeln, Handeln, Absicht und in Gedanken verschränkt sein, und Wahrheit, wenn wir die auf den Tisch legen. Und jetzt kommt meine Frage, wie hängen die Dinge, die wir da über Sprache und das, was sie bedeutet, sagen, zusammen mit den Dingen, die Sie beschrieben haben? Sie haben ja beschrieben, was wir wissen, wo geschieht etwas im Gehirn, wann, mit welcher Verlaufsform und so weiter. Wir haben eigentlich noch wenig gehört darüber, wie die Mechanismen im Detail sind, aber vor allen Dingen, wie würden Sie die Stichworte, die ich jetzt genannt habe, in Beziehung setzen zu dem, was Sie gesagt haben. Mich hat ein bisschen überrascht die Rede davon, dass im Gehirn der und der Teil für die Semantik zuständig ist. Das klingt, als sei sprachliche Bedeutung etwas, was das Gehirn allein macht. Aber sie entsteht natürlich dadurch, dass das Gehirn in einer Person ist und die Person handelt und all diese Dinge. Wie kommt Ihnen das vor?
Ich meine, Sie haben im Grunde genommen genau den richtigen Punkt hier schon gemacht, selber in Ihrer Frage. Das heißt, die Bedeutung der Wörter kann ich natürlich nur im Kontext lernen. Also die Beziehung zwischen einer Lautform eines Wortes und dem, was es bedeutet, sind natürlich nur zu erwerben in dem Moment, wo ich in die Außenwelt referieren kann. Das Regelsystem, wenn man so will, kann für sich bestehen. Die Bedeutung aber der Wörter, die kann natürlich nur erworben werden in Bezug auf einen ganz bestimmten Kontext. Und dieser Kontext ist selbst bei der identischen Sprache vielleicht im Norden Deutschland etwas anders als im Süden Deutschlands, wenn ich nur mal an die Semmel denke. Die sieht im Norden anders aus als im Süden. Also insofern haben Sie völlig recht, dass gerade der Bereich der Bedeutung derjenige ist, der also kulturell erworben wird. Und über den habe ich relativ wenig gesagt, weil der natürlich sehr kulturell variabel und bedingt ist. Und ich glaube, wir wissen heute noch sehr wenig darüber, wie im Grunde genommen diese Informationen vom Gehirn abgespeichert werden und dann nachher auch in entsprechenden Situationen wieder hervorgerufen werden.
Ich hole mal Frau Tracy mit rein, weil Sie haben ja viel mit Kindern, auch mit Erwachsenen zu tun, die mehrsprachig aufgewachsen sind oder in einem mehrsprachigen Kontext aufgewachsen sind. Welche Bedeutung hat denn nonverbale Verständigung oder nonverbale Sprache? Weil das ist ja was auch von vornherein eigentlich in unserer Kultur vorgegeben ist, ohne dass wir verbal das lernen.
Na, die Gestik beispielsweise ist natürlich ein unterstützendes Mittel, aber die folgt auch genau ähnlich wie so in der Abbildung von Syntax und Prosodie haben wir auch die Gestik. Das sehen Sie allein an meiner Gestikulation hier dabei. Die phrasiert auch das, was eigentlich in der Grammatik zum großen Teil passiert. Aber ich würde gerne noch mal etwas zu diesem Diskurs vorhin auch noch beitragen. Nämlich, wir sehen an dieser Frage, die Sie gestellt haben, natürlich auch sehr deutlich, dass die Sprache nicht so ein undifferenziertes System ist, sondern auch, wie Frau Friederici eben betont hat, es gibt unterschiedlichste Komponenten oder Ebenen, sagen wir ja auch in der Linguistik. Und der Punkt, den Sie eben angesprochen haben, mit der Intentionalität, also auch der Pragmatik, die da hineinkommt, wie ich zum Beispiel weiß, was Sie eigentlich meinen, obwohl Sie was ganz anderes sagen. Also wenn ich sage, es zieht, dann ist das möglicherweise eine Aufforderung und es hat eigentlich nichts mit diesem
mit der
zum Beispiel genauso nicht. Und dann hängt es davon ab, ob Sie das Gefühl haben, Sie könnten an der Situation was ändern oder Sie möchten an der Situation was ändern, ob Sie das dann tatsächlich tun und das Fenster zumachen beispielsweise. Also da denke ich, da sind unsere Fähigkeiten, uns das Gehirn anzugucken, ja auch noch zu grobkörnig oder sind wir noch nicht weit genug. Die Ebene, die müsste man ein anderes Mal integrieren, nicht die Pragmatik.
Dann lassen Sie mich eine Nachfrage an das Projekt der Neurobiologie stellen. Also wenn es so ist, dass für die Bedeutung, das Funktionieren der Sprache auch all diese Komponenten jetzt versammelt worden sind, dazugehören, müsste dann das Projekt nicht eigentlich eines sein, in dem die von Ihnen beschriebenen Areale in Relation zu anderen Arealen, die alle anderen möglichen Komponenten, die für die Sprache relevant sind, in Verbindung setzen, sodass das Ganze nur als eine Landkarte der neurobiologischen Aktivität wirklich etwas aussagt über, sagen wir, semantisches Verstehen, oder ist das verkehrt gedacht?
Ja, wenn wir semantisches Verstehen jetzt nochmal in den Fokus nehmen, und da scheint mir liegt jetzt der Fokus Ihrer Frage, dann sind es natürlich auch noch andere Areale, die mal mitspielen. Denn die Verarbeitung von Emotionen zum Beispiel, das sind wieder andere Areale. Da sind auch subkortikale Strukturen involviert, über die wir heute auch relativ genau wissen, welche Areale das sind. Aber ich glaube, wir sind weit davon entfernt, genau zu beschreiben, wie diese Areale nun mit den anderen Arealen interagieren, um nachher, wenn man so will, den Verstehensprozess mit all seinen Facetten beschreiben zu können.
Hat man eine Idee, wie man das erforschen würde?
Ich glaube, es geht immer nur so, dass wir einzelne Aspekte isoliert betrachten, um dann wieder zu schauen, wie passieren die Aktivitäten im Gehirn oder auch das Verhalten, wenn wir verschiedene Aspekte wieder versuchen zusammenzubringen. Also es ist erst ein Auseinandernehmen in einzelne Komponenten, um dann es wieder zusammenzufügen, um dieses Bild dann wirklich komplett zu haben.
Aber das machen wir auch sonst in der Sprachwissenschaft. Ja, das entspricht eigentlich sonst auch der sprachwissenschaftlichen Arbeitsweise. Also wir müssen jetzt nicht die Syntax in allen Details entschlüsseln, bevor wir die Prosodie untersuchen. Oder jetzt uns der Pragmatik zuwenden oder die Informationsstruktur angucken. Wir wissen, dass wir eigentlich im Moment uns auf Fragmente spezialisieren, aber wir wissen auch, dass wir im Grunde das gesamte Bild, alle Ebenen im Grunde zusammenbringen müssen.
Was ich interessant fand bei Ihren Untersuchungen ist, welche ungeheure Fantasie und Energie auch da reingeht, im Grunde genommen den gegenteiligen Prozess anzuleiern, nämlich sozusagen immer weniger zu untersuchen und ganz genau, ganz exakt zu untersuchen an Beispielen. Wir haben das ansatzweise eben in dem Film gesehen, wie Sätze an welcher Stelle verarbeitet werden. Ich weiß, dass das jetzt ein Sprung ist, aber wir können das ja, die neurobiologischen Grundlagen jetzt in 3 Minuten, das schaffen wir eh nicht. Was im Moment ja viel diskutiert wird, ist, gibt es eigentlich geschlechtsspezifische Unterschiede?
Ja, die gibt es.
Können Sie uns darüber was sagen?
Aber das mache ich sehr gerne, denn ich muss sagen, es hat uns einerseits überrascht, aber dann auch wieder nicht, weil es eigentlich etwas ist, was wir immer schon gewusst haben. Also ich versuche es kurz zu machen. Wir haben untersucht, inwieweit prosodische Information, die jetzt nicht syntaxrelevant ist, sondern die einfach emotionsrelevant ist.
Also prosodisch muss man vielleicht nochmal sagen.
Satzmelodie, Betonung, also ich finde etwas jetzt also ganz schrecklich und dann finde ich etwas anderes, also ganz toll. Und dann habe ich natürlich in meiner Stimme auch entweder was Trauriges oder was ganz Glückliches. Und die Frage ist, wenn ich jetzt diese Information zusammengebe mit einer sprachlichen Information, die ich jetzt auch schreiben könnte, als etwas Positives oder Negatives, also ich habe einen Satz, wo ich sage, ich war gerade in der Mensa und wenn die Mensa jetzt heute mal ganz toll war, dann kann ich das sozusagen ja vielleicht dann auch ganz positiv sehen und mit einem positiven Wort belegen oder ganz negativ. Wenn ich jetzt das Wort in Konflikt bringe mit der Betonung, ob es positiv oder negativ ist, also gut oder schlecht, dann ist es so, dass es in der Tat einen Unterschied gibt zwischen Männern und Frauen dahingehend, dass Frauen Millisekunden früher die Betonungsinformation, die emotionale Information verarbeiten und dann erst den Inhalt des Wortes, während es bei Männern umgekehrt ist. Und das kann natürlich in einigen Situationen schon zu Kommunikationsproblemen führen.
Das kann man sich denken, ja. Okay, vielleicht wird Sie es erstaunen, dass wir uns innerhalb eines so neurowissenschaftlich orientierten Forums mit der Sprachphilosophie befassen. Ist das nicht furchtbar schwammig, furchtbar unkonkret? Um Ihnen ein Gefühl für die Wichtigkeit, auch für die revolutionäre Kraft zu geben, die in der gar nicht so alten Disziplin der Sprachphilosophie liegt, bitte ich Sie, sich einmal für einen Moment vorzustellen, wie man im antiken Griechenland und weitgehend noch im Mittelalter dachte und fühlte. Dort ist die Welt, hier sind Sie. Sie haben unmittelbaren Zugang zu dieser Welt. Und die Welt spiegelt sich in ihrem Geist, in Ihrer Sprache. Und das Wichtige ist eben, Sie haben einen direkten Zugang zu Ihrer Welt. Sie sehen eine Bühne, Sie sehen die Kameras. Und dann kam die Wende, der sogenannte Linguistic Turn. Sie sehen nämlich überhaupt nichts, aber auch gar nichts ohne Sprache. Alles, was Sie sehen, ist sprachgetränkt. Es gibt nicht einmal reine Tatsachen. Jede Tatsache, dass da eine Kamera steckt, ist, wenn man sie analysiert, bereits voller Theorie und somit voller Sprache. Die Sprache ist zudem nichts, was nur in unserem Geist, in unserem Gehirn, also subjektiv existiert, sondern etwas, das losgelöst von uns immer schon da war, als wir geboren wurden. Wir sind regelrecht abgerichtet worden, eine Sprache und ihre Regeln zu lernen. Und dadurch haben wir erfahren, was unsere gemeinsamen Urteile, unsere Auffassungen und Überzeugungen sind. Sich diese Revolution klarzumachen, auch im Kontext der Neurowissenschaften, ist zwar nicht einfach, denn die meisten von uns denken immer noch anders, naiver eigentlich wie im Mittelalter, aber es ist notwendig. Wenn man mit Neurowissenschaftlern, auch mit Neurobiologen redet, und ich sage ja nicht, dass das die Besten sind, weil die Besten verstehen das schon, aber da gibt es einige, die sagen, was soll denn dieser ganze Mist mit der Sprachphilosophie, mit diesem schwammigen Gerede über Bedeutung? Was soll der ganze Mist mit Kant, dass wir die Welt an sich nicht erkennen können? Was wir brauchen ist, und das, was wir in den Wissenschaften brauchen, ist zurück zur Realität. Wir brauchen einfach mehr Realität, mehr Fakten. Was sagen Sie da als Philosoph zu? Nach dem Linguistik-Turn.
Okay, also, was soll Sprachphilosophie? Die Antwort ist zunächst, es gibt Fragen sehr allgemeiner Art, zum Stichwort Bedeutung, die zumindest an der Oberfläche nicht sinnlos sind. Zum Beispiel die Frage, die Grundfrage der Sprachphilosophie lautet, was macht es aus, dass eine Schallwelle, ein Geräusch, ein Kreidestrich, ein Tintenklecks eine Bedeutung hat? Was muss zu der physikalischen Portion Welt, dieser kleinen Portion Welt, dazu kommen, was muss mit ihr geschehen, damit wir über sie sagen, ist ein Wort, ist ein Satz, hat eine Bedeutung.
Stopp, Rest merken. Könnten Sie die Frage bis hierhin beantworten?
Ja, er hat sozusagen gefuscht. Er hat sozusagen erst das Wort genommen und dann hat er doch wieder in den Satz genommen. Und es ist sozusagen, glaube ich, sehr, sehr schwierig, die Bedeutung eines Wortes unabhängig von dem Satz zu sehen. Und also insofern glaube ich, kann es eigentlich nur der Satzkontext sein im Endeffekt auch, der dann die Bedeutung eines einzelnen Wortes sehr bestimmt. Und es ist nicht der Klecks und es ist nicht der einzelne Strich, es ist mehr.
Okay, es ist mehr, aber die Idee ist, lass uns den logischen Raum, den begrifflichen Raum all der Dinge ausschreiten. Kartografieren gewissermaßen, die dazu kommen müssen, damit aus einer physikalischen Portion Welt, wie groß auch immer, etwas wird, was Bedeutung hat. Das ist die Grundfrage der Sprachphilosophie und die ist ja zunächst mal eine interessante Frage. Die andere Frage ist, die Sie angeschnitten haben, Realität, Sprache, da müssen wir darüber reden, was Wahrheit und Falschheit heißt, was Tatsachen heißt, wie die Beziehung zwischen Wahrnehmen und Sätzen ist und solche Dinge und wie dadurch der Begriff der Welt und der Wirklichkeit affiziert wird. Auch das ist ein ähnliches Projekt. Man schreitet die Gedankenwelt aus, die durch diese Begriffe gekennzeichnet ist und versucht, wie bei einer verwinkelten Gasse und einer verwinkelten Stadt, die Landkarte zu zeichnen. Und wenn wir das nicht tun, kriegen wir nie gedankliche Übersicht und Transparenz zustande.
Sie stehen ja sozusagen in der Mitte zwischen der Sprachphilosophie und der Neurobiologie, in gewisser Weise jedenfalls mit der Linguistik, oder?
Ja, in gewisser Weise. Und ich würde vielleicht noch den Zusatz machen wollen, dass die Sprache ja so wunderbar ist, dass sie ja eine zusätzliche Dimension eröffnet, weil wir mit der Sprache ja nicht nur Realität abbilden oder versuchen, sie abzubilden, mehr oder recht oder mehr recht als schlecht, sondern wir schaffen ja Realitäten auch dadurch, indem wir beispielsweise durch Variation in der Sprache auch unsere Identität verändern, nicht? Also ich kann mich, indem ich in einen Dialekt falle, als Sprecher dieses Dialekts einer bestimmten Gruppierung zu erkennen geben. Wenn ich anfange, Code zu switchen, dann würde ich mich auch als bilingualer Mensch an gleichermaßen bilinguale andere wenden und eben auch zeigen, das ist eine andere Art der Identität, in die ich da hineingehe. Und dadurch transportiere ich eben auch soziosymbolische Bedeutungen, zeige, dass ich mich einverstanden erkläre mit jemandem anderen, indem ich seine Art und Weise des Sprechens übernehme, mich distanziere. Und das schafft nochmal etwas ganz Neues, eine ganz andere Art des Umgangs mit der Sprache und eine ganz neue Schaffung der zwischenmenschlichen Realität. Und das hat eigentlich die Soziolinguistik im Grunde sehr gut erforscht.
Das ist ganz klar. Also wenn die Frage ist, wie sich die psychologische Identität einer Person ausbildet und über die Zeit verändert, so hat das unheimlich viel damit zu tun, welche Geschichten die Person über sich und ihre Vergangenheit erzählt, welche Geschichten sie anderen erzählt, welches Selbstbild sie den anderen präsentiert. Und das sind Dinge, die kann man nur mit Sprache. Also wenn ein Wesen, wie komplex sonst auch immer, nichts hätte, mit dem sich solche Dinge erzählen ließen, dann wäre dieses Wesen psychologisch so weit von uns entfernt, dass wir uns das gar nicht vorstellen können. Es wäre wirklich ein Wesen von einem vollkommen anderen Stern. Deshalb war der Öffnungszug, den Frau Friederici gemacht hat im Vortag, natürlich hatte auch diesen Sinn. Da passiert etwas absolut Dramatisches. Wenn ein Wesen in der Lage ist, eine Sprache zu entwickeln, kommen ganz neue Realitäten in den Blick, die es schlicht auch gar nicht gibt vorher.
Wenn Sie das hören, Frau Friederici, denken Sie da im Grunde genommen, naja, das ist ja ganz nett, was die Philosophen da seit ein paar hundert Jahren oder fast schon ein paar tausend Jahren machen, aber irgendwann sind wir in der Lage, das wirklich zu übersetzen. Also wir sind in der Lage, das, was Herr Biri jetzt gesagt hat, zu übersetzen in Gehirnaktivitäten und letztlich sogar auf ein biochemisches oder molekularbiologisches Level. Also ich kann nachher wirklich klipp und klar sozusagen auf dem atomaren Level zeigen, so funktioniert Symbolverarbeitung.
Also das halte ich für schwierig, weil ich glaube, dass dieser Prozess sehr variabel ist. Bedeutung ergibt sich, wie wir jetzt gerade schon auch diskutiert haben, ja, also aus dem Kontext mit der Umwelt. Und der verändert sich natürlich täglich. Das heißt also, mit neuen Erfahrungen ändern sich auch die Bedeutung von Begriffen. Also das Wort Flasche hat sicherlich für ein Baby eine andere Bedeutung als für einen Trinker, sage ich jetzt mal. Und insofern muss man natürlich auch sehen, dass also mit Erfahrungen, die man macht über den Verlauf der Entwicklung, die können wir auch von Tag zu Tag machen, sich die Dinge verändern. Ich glaube, dass das kein festes System ist, im Gegensatz eben zu dem Regelwerk, die Grammatik im Grunde genommen vorgibt.
Aber nochmal die Frage, klar, Bedeutungen da draußen in der Welt können sich verändern, weil sich unsere Gesellschaft verändert. Wir strukturieren ja auch die Gesellschaft mit Hilfe von Sprache. Thema Integration spielt da eine wichtige Rolle. Aber nochmal, können wir das rückübersetzen letztlich, oder ist das Ihr Traum, ist das, was Sie als Vision haben, dass man das zurückübersetzen kann, letztlich auf einen wirklich biochemischen Prozess?
Also ich denke, irgendwann wird man dieser Sache so weit näher kommen, dass man also ganz bestimmte Prozesse identifizieren kann, die auch also wenn man so will, Veränderungen, Bedeutungsrepräsentationen ausmachen. Wir wissen heute schon, dass also ganz bestimmte Hirnareale involviert sind, dass der Hippocampus involviert ist zum Beispiel, wenn es darum geht, neue Wörter oder Wörter in neuen Kontexten zu erwerben. Ob man das jetzt unbedingt runterbringen kann, also bis auf die molekulare Ebene, also das wäre durchaus möglich, aber da muss ich dann sagen, dazu bin ich überhaupt nicht in der Lage, weil ich also die entsprechenden Methoden dazu nicht kenne, nicht kann. Und ich glaube, auch hier wäre wieder die Frage, inwieweit dann also andere Disziplinen mit ins Spiel kommen.
Aber die Frage ist härter und man muss die auch hartnäckig stellen. Also ich habe von Frau Friederici vor vielen Jahren gelernt, eingebläut bekommen, wir haben das alles nur verstanden, wenn wir die Gehirnmechanismen im Einzelnen verstanden haben. Ich habe das nie vergessen. Ja, und Moment. Nun ist es aber so, wenn es ganz viele Faktoren außerhalb des Gehirns und der Person und ihres Körpers gibt, inklusive Gesellschaft und so weiter und Austausch. Und wenn die Bedeutung definieren und stiften, dann kann doch an dem, was Sie mir eingebläut haben, es kann doch dann nicht vollständig wahr sein, oder?
Ich glaube, da machen Sie jetzt einen Schritt, der vielleicht nicht erlaubt ist. Die Tatsache, dass Dinge in der Außenwelt passieren, heißt ja nicht, dass sie gleichzeitig einen Einfluss auf mein gesamtes Nervensystem haben. Insofern, was ich jetzt gerade nur gesagt habe, ist sozusagen, dass diese Informationen im Grunde genommen einen Einfluss darauf haben. Gut. Und weiterhin kann ich nochmal sagen, wir sind heute noch nicht so weit, dass wir das genau definieren können. Aber im Prinzip müsste es machbar sein, aber der Beweis ist natürlich erst geführt dann, wenn wir es zeigen können.
Dann unterhalten
ich glaube,
uns, ja.
dass wir vor 20 Jahren auch noch nicht so weit waren, wie wir heute sind. Mhm. Und wenn wir vor 20 Jahren diese Diskussion geführt hätten, hätte ich Ihnen auch noch viele andere Fragen schuldig bleiben müssen, die ich heute vielleicht beantworten kann.
Ich kann was ergänzen. Ja. Vielleicht noch eine Ergänzung. Ich denke, auch wenn da draußen etwas ist, was jetzt unsere Interpretation beeinflusst, dann muss das ja irgendwie auch wieder von uns in irgendeiner Weise bei uns repräsentiert sein. Also in irgendeiner Weise muss das bei uns, müssen wir das ja erst einmal aufnehmen, um überhaupt eine Verhaltensreaktion dann darauf zu finden.
Absolut, aber das ist auch ein begrifflich harter Punkt, denn in der ganzen Geschichte, die wir von Frau Felici gehört haben, haben wir nie die Idee der Repräsentation gehört, sondern nur die Idee der Aktivität, Punkt. Ort und Zeit und Verlauf, aber nie die Idee der Repräsentation. Und mir ist zum Beispiel nicht ganz klar, was Repräsentation heißt. Wenn wir, denn was jetzt sagen ist, draußen passiert viel, aber es muss alles innen repräsentiert sein. Das heißt aber, das kommt zu dem Punkt von vorhin zurück, wir müssen holistisch die ganze Repräsentationsstruktur eigentlich kennen, um auch nur ein Element darin wirklich verstanden zu haben. Stimmt das?
Kurze Antwort noch.
Ja, ich denke, es sind die sind größere Ensembles von Neuronen, die im Grunde genommen dieses leisten. Mhm. Wenn Sie mich jetzt fragen, sozusagen, was ist die neuronale Repräsentation, dann ist das eine Sache. Wenn Sie mich fragen, was ist die theoretische Repräsentation, also ich glaube, wenn ich Ihnen jetzt die ganzen Strukturen von Chomsky hier aufgeführt hätte, von denen wir relativ genau wissen, dass sie eine ganz bestimmte Form eventuell zumindest des Denkens der Repräsentation sind, dann wäre das vielleicht auch für das Publikum ein bisschen zu kompliziert geworden. Denn es ist in der Tat kompliziert.
Das glaube ich. Ansonsten schade, dass wir uns nicht in 200 Jahren über das Thema nochmal unterhalten können, um dann mal zu checken, was wir heute gewusst haben und was nicht.
Die Maske viel Arbeit haben.
Das stimmt, sehr viel Arbeit. Im Zusammenhang mit PISA wurde viel Wind um die Frage der Mehrsprachigkeit gemacht. Mehrsprachigkeit ist Grundbedingung für einander verstehen, für das Miteinander in einer globalisierten Welt, ist wichtig für politische Prozesse, beispielsweise in der EU, für Integration, aber auch Lebensnotwendigkeit für Kinder, deren Eltern mehrere Sprachen sprechen. Doch wie geht man optimal mit dem Faktum von Mehrsprachigkeit um? Gibt es neurowissenschaftlich überhaupt Unterschiede bei der Verwendung der Muttersprache und einer weiteren Sprache, die man später dazulernt? Ja, die gibt es, Frau Friederici nickt. Das werden wir gleich erfahren. Frau Tracy, wann sollten denn Kinder mit Zweitspracherwerb, wie das so schön heißt, anfangen?
Wenn man die Frage ein bisschen umformuliert, nämlich wann sollte man mit der Mehrsprachigkeit anfangen, dann kann man auch aus dem Film schon schließen, dass es eigentlich kein zu früh gibt, wenn es so passieren kann, wie es dieses Elternpaar dort gemacht hat. Dass der eine Elternteil mit dem Kind Spanisch spricht, der andere Deutsch. Und der Vorteil dieser Situation war auch der, dass diese Sprache, die jetzt nicht die Umgebungssprache war, das Spanische, zusätzlich im Kindergarten die Unterstützung hatte. Das heißt, diese Kinder konnten auch sehen, dass diese Sprache außerhalb des Elternhauses eine Alltagsrelevanz hat. Da gibt es andere Kinder, die das sprechen, und die Kinder haben also dann nicht die Hypothese, nur die Mama spricht so oder nur Frauen sprechen so oder so. Nicht? Das haben Kinder nämlich auch, die denken manchmal, also wir haben ganz interessante Hypothesen darüber, jetzt wer wohl das Recht hat, welche Sprachen zu sprechen. Und wenn dann also noch andere Sprecher da sind, diese Sprachen sprechen, dann ist das.
Aber um das mal ganz klar zu sagen, das bedeutet nicht, wenn ich gelegentlich mit meinem Kind mal Englisch rede, ja, egal wie alt es nun ist, dass das einen großen Effekt hat.
Nein, sie schaden ihrem Kind natürlich auch nicht dadurch.
Ja, das ist die gute Nachricht.
Das ist die gute Nachricht. Genau. Also damit da wirklich etwas passiert, muss qualitativ, nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ eine ganze Menge von Input her. Und das muss dann schon sehr systematisch und verlässlich aufgebaut werden. Nicht? Und
was ich total interessant fand, war, dass wenn ich mehrsprachig aufgewachsen bin oder mehrsprachig geworden bin, relativ gleich, dass ich besser in der Lage bin, mit Ambiguitäten, also mit Grauzonen umzugehen. Dass ich auch mehr in der Lage bin, natürlich, da wird Herr Bieri sicher zustimmen, mich in andere hineinzuversetzen, einfach weil ich dasselbe sozusagen auf eine andere Art und Weise nochmal sagen kann.
Ja, zunächst mal zu dem ersten Punkt. Wir wissen von bilingualen Kindern, dass sie mehr auf die Form achten, dass sie also durchaus auch die Form und Bedeutung leichter differenzieren können. Also
Form in welchem Sinn?
Also zum Beispiel ein anderthalbjähriges Kind weiß, dass das mehrsprachig aufwächst, weiß, dass das Glas heißt, aber auch wer heißen könnte.
Ja.
Also die Ambiguität des Zeichens. Okay. Während das monolinguale Kinder eben noch länger behauptet, das heißt Glas, weil es ein Glas ist.
Ja.
Nicht?
Ah, okay.
Ja? Und bilinguale Kinder reagieren da auch sehr schön. Um das ganz an einem plastischen Beispiel zu zeigen, also ein Kind, dessen Mutter zu ihm sagte, In the Kita, they call it Frühstück, don't they? Dann sagt das Kind, und du heißt das Breakfast. Also gerade mal so 2,5 Jahre, 2 Jahre alt. Nicht?
Ja.
Also wo Kinder uns auch wirklich zeigen, dass sie die Äquivalenzen sehr gut kennen eigentlich und sich auch äußern können darüber, wer was spricht. Und machen sich Gedanken darüber auch.
Was sagen uns die Neurowissenschaftler über Mehrsprachigkeit?
Ja, ich denke, die Datenlage ist relativ klar. Jetzt im Grunde genommen behavioral, also wie wir gerade gehört haben, also es kann nur von Vorteil sein. Und wenn man eine neurowissenschaftliche Spekulation anschließen möchte, dann ist es natürlich die, dass wenn ein Kind nur eine Sprache als Input hat, sich die neuronalen Strukturen schon sehr früh festlegen. Und wenn es mehrere Sprachen sind, ist natürlich sozusagen ein offeneres System hat. Also wir wissen, dass das Kind hochvernetzt auf die Welt kommt, also hochvernetzt im neuronalen Sinne, und das Lernen nun darin besteht, dass man also einzelne Verbindungen in diesem Netzwerk stärkt und andere Verbindungen schwächt, beziehungsweise sogar total absterben lässt. Und insofern macht es natürlich Sinn, wenn ich schon 2 verschiedene Sprachsysteme zu lernen habe, dass das ganze System flexibler ist.
Aber es kann auch zu einer Überfütterung kommen, oder?
Also eigentlich nicht, nein. Also es kann natürlich sein, dass zu Hause vielleicht das Ganze zu verbissen betrieben wird. Aber das ist ja eigentlich...
Man muss PISA schaffen.
Ja, dazu haben die Eltern häufig auch gar keine Zeit. Also von da ist sind die Kinder eigentlich da relativ robust und nehmen sich aus dem Input, was sie brauchen. Aber vielleicht noch mal gerade eine Anekdote zu dieser behavioralen Evidenz, von der Frau Federici eben sprach, und diesem Spiel mit der Form, zu dem die bilingualen Kinder fähig sind. Ein Beispiel von einem 5-Jährigen, der irgendwann einmal zu mir sagte, man könnte doch eigentlich auch sagen, anstatt thank you very much, thank you very dreck. Ein deutsch-englisch-bilinguales Kind. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden. Ich glaube, Sie haben das alle schon verstanden.
Hat einen Moment gedauert, ich gebe es zu, okay.
Genau. Nicht? Also die Assoziation von Englisch Matsch klingt so wie Deutsch Matsch.
Ja.
Das ist halt die formale Verbindung und dann die semantische Verbindung, nämlich zwischen dem deutschen Matsch und dem Dreck als fast Synonym.
Okay.
Und das ist ein bilingualer Witz und dazu sind die Kinder ganz natürlich in der Lage.
Ja. Klingt eigentlich nach James Joyce fast, wenn man es so hört.
Ja.
Ich habe immer wieder gehört, dass Kinder, die mehrsprachig aufgewachsen sind, und möglicherweise ist das Problem deshalb entstanden, weil nicht konsequent der Erwachsene, der Finnisch gesprochen hat, der Deutsch gesprochen hat, Deutsch gesprochen hat, dass diese Kinder keine Grammatik richtig lernen.
Ja, das ist diese These der Halbsprachigkeit beispielsweise. Mhm. Also da fragt man sich, was das eigentlich zu heißen hat. Was soll denn eine halbe Sprache sein? Hört der Satz dann in der Mitte auf? Das machen unsere Politiker ja manchmal, nicht? Also, dann werden die alle halbsprachig. Also aus sprachwissenschaftlicher Perspektive kann man sich das nur so vorstellen, dass es natürlich reduzierte Repertoires sind. Also Kinder, deren Eltern nicht in der Lage sind, ihnen jetzt einen sehr variationsreichen Input zu liefern und sehr viel stilistische Variation, die werden natürlich auch diese stilistischen Sachen nicht erwerben, werden den Wortschatz nicht entsprechend aufbauen. Aber die Grundgrammatik werden sie natürlich auch schon auch erwerben. Noch ganz kurz zu dieser Trennung der Sprachen vielleicht. Dieses Elternpaar, was wir eben gesehen haben, die werden sich natürlich auch darüber Gedanken machen müssen, wie sie miteinander sprechen.
Früher oder später schon, ja.
Ja, früher oder später schon, nicht? Und die Mutter wird auch entscheiden müssen, dass dann, wenn die Freunde ihrer Söhne da sind, die nicht Spanisch sprechen, dann gebietet es die Höflichkeit, dass sie dann, auch wenn sie es kann, Deutsch spricht, nicht? Das bedeutet auch, dass natürlich sie ihren Kindern auch dahin ein gutes Vorbild ist, weil man sich als Bilinguala natürlich auch auf die einstellt, die in dem Fall nur einen Code zur Verfügung haben.
Ich habe ja manchmal... Ja. Bitte.
Es gibt natürlich... und da bin ich leidenschaftlich dabei, wenn es an diesen Punkt kommt, etwas, was an der Zweis- und Mehrsprachigkeit noch tiefer wichtig ist, als dass man nur bestimmte kognitive Fähigkeiten ausbilden kann. Wenn jemand mehrere Sprachen kann, so kann er eines. Er hat verstanden, dass es ein Zufall ist, was Menschen für Sprachen sprechen. Dass also es nicht eine absolute Autorität einer Sprache gibt. Und diese Fähigkeit zu verstehen, dass es auch anders sein könnte, als es ist, ist etwas unglaublich Wichtiges, weit über die Sprache hinaus. Denn es bedeutet, es gibt vielleicht auch andere Lebensformen. Es gibt auch andere Emotionen. In anderen Sprachen klingt die Zärtlichkeit anders. Der Zorn, die Verachtung, der Witz. Und wenn jemand mehrsprachig aufwächst, ist in dieser Idee auch tief emotional verankert, vertraut, und das hat Wirkungen für die soziale Fantasie, für die Moral und natürlich auch für die Politik. Ich meine, wir wissen, was passiert, wenn einer nur Texanisch kann.
Ich sollte vielleicht ganz kurz zum Schluss noch sagen, dass es deshalb auch keine große Rolle spielt, ob ich Englisch, Französisch oder Kiswahili lerne. Wir bevorzugen natürlich bestimmte Sprachen, aber für die Entwicklung und genau das, was Sie angesprochen haben, ist es gleich. Ganz herzlichen Dank, dass wir da waren. Wie immer, schade, dass wir bestimmte Themen leider nicht zu Ende haben führen können. Wie immer am Ende der Sendung möchte ich Sie auf unsere Internetseite noch hinweisen, www.dreisat.de/delta. Da finden Sie ausführliche Literaturhinweise, Links zu den Seiten unserer Partner, der gemeinnützigen Hertie-Stiftung und der Zeitschrift Gehirn und Geist. Unsere Sendung wird außerdem kommenden Sonntag noch um 19.30 Uhr im ZDF-Doku-Kanal wiederholt. Meinen Gästen nochmal herzlichen Dank, auch Ihnen hier in der Alten Oper in Frankfurt am Main, Ihnen zu Hause. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, genießen Sie Ihre Sprache.